Danke, Herr, dass du in unserer Mitte bist und dass du eine Botschaft für uns hast. Mach uns bereit und fähig zu hören und segne an uns dein Wort.
Liebe Gemeinde, der Predigttext für den 6. Sonntag nach Trinitatis in diesem Jahr ist ein sehr bekannter Spruch aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 43. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Fürchte dich nicht. Ich kenne keine Furcht, sagt Karl Valentin. Ich kenne keine Furcht, es sei denn, ich habe Angst. Weil es ja genug Gründe gibt, sich zu fürchten oder Angst zu haben. Weil wir Menschen Fantasie haben. Wir können uns Dinge vorstellen, die nicht da sind. Aber wir können sie uns vor Augen ausmalen. Schöne Dinge, die uns Freude, Vorfreude und Hoffnung machen. Viele malen sich schon ihren Urlaub aus, wie schön das wird. Genießen Sie es, es ist dann meistens nur halb so schön, wie man es sich ausgemalt hatte. Aber auch schlimme Dinge können wir uns vorstellen, können wir uns vor Augen malen, die noch gar nicht da sind und die können uns in Angst und Schrecken versetzen. Die Gesundheit, stellt man sich vor, wie das abwärts geht und es ist ja kein Geheimnis, es wird vermutlich auch so kommen bei jedem von uns. Man kann sich vorstellen, wie das mit den Finanzen wird. Bis jetzt ging es immer aufwärts, jetzt haben wir eine Inflation. Es hätte auch noch schlimmer kommen können, kommt vielleicht auch noch schlimmer. Wie wird das dann werden, wenn ich mir das Lebensnotwendigste gar nicht mehr leisten kann? Unglücksfälle, die anderen passiert sind oder von denen man im Fernsehen gesehen hat, malt man sich aus, wenn mir das passiert. Dinge, die mit der Familie passieren könnten. Krieg, früher nur eine Erinnerung an frühere Zeiten, wovon die Alten noch gefaselt haben. Jetzt auf einmal können wir uns vorstellen, dass er auch zu uns kommt. Und es fehlt ja gar nicht, müssen ja gar nicht so viele Fehler passieren oder manchmal auch unvermeidliche Dinge passieren und Dinge, die wir nicht in der Hand haben, zu vermeiden. Und auf einmal ist er da. Oder die Klimaveränderungen. Es passieren immer mehr Dinge, die man damit in Verbindung bringen kann. Und viele machen sich darüber Sorgen, viele haben richtige Angst vor dem, was kommen wird. Andere machen sich mehr Sorgen über die Folgen der Gesetze, die diese Klimaveränderungen verhindern sollen. Es ist einerseits gut, dass wir Menschen fähig sind, Furcht zu haben, uns schlimme Dinge vorzustellen, sie vorauszusehen, uns auszumalen, damit wir vorsichtig werden. Es gibt ja Menschen, die haben diese Fähigkeit nicht, die können sich Dinge nicht vorstellen, die passieren könnten. Und die leben gefährlich, weil die einfach da kein Bild vor Augen haben, wenn die mit 180 in eine Chaussee lange rasen, kurvenreich, mit Bäumen bestanden. Die haben nicht die nötige Fantasie, sich vorzustellen, was passieren könnte. Also treten sie aufs Gas und ja, haben keine Angst vor den möglichen Folgen. Es ist gut, dass wir die Fähigkeit haben, Angst zu haben und Sorgen zu machen, und dadurch vorsichtig werden und mögliche Gefahren oder Risiken minimieren oder ausschließen. Andererseits wissen wir, dass uns Angst und Sorgen belasten können und sogar das Leben vergällen, bis dahin, dass sie uns völlig lebensunfähig machen. Niemand ist ganz frei von Angst, nicht mal Karl Valentin. Und alle unsere Ängste, so sagen manche Psychologen jedenfalls, haben im tiefsten ihrer Ursache in der Angst vor dem Tod. Und wir wissen, die Angst vor dem Tod ist die, wovor alles andere verblasst. Wenn das Leben plötzlich bedroht ist, dann spielt es keine Rolle mehr, wie viel Geld man verdient, ob man sein Haus halten kann, ob man sich den nächsten Urlaub leisten kann. Dann ist nur noch die Frage entscheidend, wie überlebe ich oder kann ich überhaupt überleben? Und die Angst vor dem Tod, die ist so groß, dass wir eigentlich mit ihr gar nicht leben können. Und die meisten Menschen diese Angst verdrängen, indem sie einfach nicht daran denken, es nicht zulassen, über dieses Thema auch nur einen Gedanken zu hegen. Ich habe schon Menschen besucht, die weit über 90 waren und für die der Gedanke an den Tod völlig fernliegend war. Ich will 100 werden oder ich möchte bald wieder gehen können, aber über den Tod zu reden, war nicht möglich, weit wegschieben. Und das geht bis dahin, dass viele Menschen ungern über einen Friedhof gehen, es vermeiden, an einer Beerdigung teilzunehmen und am liebsten dem Pfarrer nicht die Hand geben, zumindest dabei nicht auf Wiedersehen sagen. Es könnte sich ja auf die eigene Beerdigung beziehen, obwohl man da den Pfarrer nicht sieht. Das ist der einzige Trost dabei. Gott sagt, fürchte dich nicht. Warum sagt er das? Weil den Menschen, die an ihn glauben, nichts passieren wird, weil alles glatt geht, weil Gott dafür sorgen wird, dass wir in keinerlei Gefahr geraten. Die Worte in Jesaja 43 gehen weiter. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Das heißt, Gott sagt nicht, es wird nichts Schlimmes passieren, du wirst in keine Gefahr geraten. Ganz im Gegenteil, er sagt es voraus, du wirst durchs Wasser gehen, du wirst in Ströme gehen, also in reißendes Wasser mit starker Strömung, was einem die Beine wegziehen möchte. Und du wirst da hineingehen, vielleicht wird dir das bis, wie man so schön sagt, Oberkante, Unterlippe stehen. Sonst ist es zu spät. Aber du wirst nicht ertrinken darin. Du wirst durchs Feuer gehen, aber es wird dich nicht umbringen. Denn, sagt Gott, ich habe dich erlöst. Ich habe dich befreit. Ich bin an deiner Seite. Ich habe dich in der Hand. Ich habe das in der Hand, was dir Angst macht, was dir gefährlich werden kann. Furcht gibt es genug und Gründe, sich zu fürchten, gibt es reichlich. Aber sie werden dich nicht unterkriegen. Du wirst ihnen nicht unterworfen sein. Du bist ihnen nicht hilflos ausgeliefert, denn ich, Gott, habe dich erlöst. Ich habe dich befreit. Nicht aus jeder Notlage, nicht aus jedem Problem, aber aus der Furcht und aus der Angst und aus dem Untergang. Diese Zusage Gottes gilt nicht automatisch so von vornherein, sondern sie gilt, sie wird uns gesagt, damit wir sie glauben, damit wir davon wissen und damit wir diese Zusage annehmen und diese Zusage leben, dass wir sie für uns umsetzen. Ich habe dich erlöst. Man hört ja das Wort Erlösung heute meistens nur noch im Zusammenhang mit dem Tod eines Menschen, der vielleicht sehr alt war, sehr krank, sehr unter Schmerzen gelitten hat, schwer pflegebedürftig war, dass dann gesagt wird, das war eine Erlösung oder jetzt ist er erlöst. Ein Spruch, der so nicht stimmt in der Bedeutung dieses Wortes. Natürlich, der Körper des Verstorbenen liegt dann da, im Tod entspannt, nicht mehr von Schmerzen, von Krämpfen, von Verspannungen gekennzeichnet. Und es sieht aus wie befreit und erlöst. Aber der Körper ist ja die leere Hülle. Die Seele, das Leben, der Mensch, die Person ist nicht mehr drin. Wie geht es dieser Person? Wie geht es der Seele? Wie geht es dem Menschen selbst? Ist er tatsächlich erlöst? Der Prophet, der in Jesaja 43 spricht, der denkt erstmal gar nicht ans Sterben und an die Ewigkeit, sondern er spricht von einem geschichtlichen Ereignis für Israel, das Volk Gottes. Deswegen heißt es ja, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Und wie diese Erlösung aussieht, wird in den Versen 5 bis 7 beschrieben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Es geht also hier bei der Erlösung darum, dass die Israeliten befreit werden aus einer Gefangenschaft, aus einer Verbannung, aus einem Leben, in einem unfreiwilligen Leben in einem fremden Land. Sie waren damals nach der Zerstörung Jerusalems, die Religionsschüler, die können das sofort auf dem FF herabbeten, 587 vor der Zeitrechnung, waren sie nach Babylonien verschleppt worden. Die ganze Oberschicht jedenfalls Israels und Jerusalems vor allem waren nach Babylonien ins Zweistromland gekommen, im heutigen Irak. Und dort hatten sie 70 Jahre gelebt, mussten sich an eine fremde Kultur anpassen, fremden Sitten unterwerfen und maximal geduldet von der Übermacht einer fremden Religion. Und dann kündigt dieser Prophet ab Jesaja 40 an, dass Gott das Volk befreit hat. Und das passiert durch einen Machtwechsel. Die Babylonier werden abgelöst von den Persern und der persische König Kyros erlaubt den Israeliten, heimzukehren in ihr Land, ihren Tempel wieder aufzubauen und ihr früheres Land wieder zu besiedeln. Die Erlösung. Wenn wir das genau lesen, so ist es oft bei Prophetien im Alten Testament, da wird ein konkretes geschichtliches Ereignis angekündigt. Wenn man es aber genau liest, merkt man, da wird mehr gesagt, als was dieses Ereignis betrifft. Hier, der Prophet spricht davon, dass die Israeliten von allen vier Himmelsrichtungen nach Israel zurückkommen, bis hin zu den Enden der Erde. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind. Hier ist davon die Rede, dass die Israeliten sozusagen aus der ganzen Welt, von allen Ecken der Erde zurückgebracht werden nach Israel. Damals zur Zeit des Propheten, da waren sie in Babylonien, sie kamen also von Nordosten nach Israel zurück. In einem Bogen sozusagen, also eigentlich von Osten, aber in einem Bogen, weil man nicht durch die Wüste wandern kann, von Nordosten zurück nach Israel. Aber hier spricht der Prophet, dass sie bis von den Enden der Erde kommen werden. Und diese Weissagung hat sich vom 19. Jahrhundert ab erfüllt und ist heute noch am Laufen, dass die Israeliten, die wieder durch die Römer aus ihrer Heimat vertrieben waren, nach fast 2000 Jahren zurückgekommen sind in ihre Heimat und bis heute zurückgebracht werden. Aus Amerika, aus Afrika, aus Ostasien, aus Europa, von allen Seiten strömen sie zurück, kommen sie zurück, besiedeln das Land neu und bauen es wieder auf, machen es fruchtbar, verwandeln Wüste in Kulturland und gründen einen Staat und erleben, dass dieser Staat wider alle Wahrscheinlichkeit bewahrt wird von Gottes Macht vor der Vernichtung. Ein paar Verse weiter vorn sagt der Prophet im Auftrag Gottes: Fürchte dich nicht, du kleines Würmlein Israel. Kapitel 41, Vers 14. Fürchte dich nicht, du Würmlein Israel, du armer Haufe Jakob. Und wenn man die Weltkarte anschaut, ist Israel tatsächlich nur ein Würmlein. Auf einer Weltkarte von einer Doppelseite A4 kann man es kaum maßstabgerecht einzeichnen, um es noch zu erkennen. Man kann den Namen Israel in dieses kleine Stück, in dieses Action gar nicht reinschreiben. Man muss es außen daneben drucken, weil das so klein ist. Und es ist umgeben von Ländern, die zwar teilweise Frieden oder gegenseitige Duldung mit Israel vereinbart haben, aber eigentlich grundsätzlich gegen diesen Staat sind, weil es ein islamisches Land und ringsum sind arabische Länder, eigentlich nicht akzeptieren kann, dass dort, wo einmal der Islam geherrscht hat, plötzlich wieder ein Land entsteht, in dem eine andere Religion und ganz besonders nicht das Judentum die Macht hat. Weltweit von Feinden umgeben und weltweit beschimpft, verleumdet und bedroht. Und Gott sagt: Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Diese Weissagung für Israel, was bringt sie uns mehr als theologische und historische Erkenntnisse? Schon der Prophet, der ab Jesaja 40 spricht, betont immer wieder, dass es Gott nicht nur um Israel geht, sondern dass er alle Völker und alle Menschen meint. Dass er Israel berufen hat und besonders auserwählt hat, aber damit durch sie die Liebe Gottes und das Heil Gottes zu allen Menschen zu allen Völkern, zu den Heiden, also zu uns kommt. Und diese Weissagung, dass das Heil Gottes zu den Heiden kommt, die wurde durch Jesus erfüllt. Wenn wir als Christen und vom Neuen Testament her das Wort Erlösung hören, da denken wir an das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Dass er unsere Sünde getragen hat und dass er die Voraussetzung geschaffen hat, dass wir, dass alle Menschen, auch wir Heiden, die nicht zum Volk Gottes gehören, befreit werden können von der Sklaverei der Sünde, von der Macht des Teufels, von dem Schrecken des Todes und von dem Einfluss der Hölle auf unser Leben. Und wer das für sich annimmt, indem er getauft wird und im Glauben diese Berufung Gottes ergreift, der ist erlöst. Dem ist seine Sünde vergeben, in dessen Leben ist die Macht des Teufels gebrochen, auch wenn es der Teufel immer wieder versucht, den Fuß in die Tür zu bringen. Er hat nicht mehr die volle Macht und die Höllenfahrt ist gestoppt. Und der Tod wird zu einem Tor in die Ewigkeit und nicht mehr zu einem Fall in die bodenlose Vernichtung. Wer sich nicht zu Gott kehrt, wer Jesus nicht annimmt, für den gilt diese Erlösung nicht. Die steht ihm zwar bereit, aber was nützt es, wenn man sie nicht annimmt? So wie wenn mir jemand ein neues Auto schenkt, das steht im Hof, das ist auf meinen Namen eingetragen, aber wenn ich den Schlüssel nicht nehme und einsteige, dann nützt es mir nichts, dann ist es so, als hätte ich keins. So ist es auch mit der Erlösung. Wer das nicht annimmt, in dessen Leben bleibt die Macht der Sünde ungebrochen, bleibt das Leben eine Fahrt zur Hölle und bleibt das Leben manchmal eben auch eine Fahrt durch die Hölle. Christen erleben auch schlimme Dinge, furchtbare Dinge, Schmerzen, Leiden, Situationen, die zur Verzweiflung führen können. Aber es ist keine Fahrt durch die Hölle, weil Gott an ihrer Seite ist. Und wo Gott ist, ist keine Hölle. Da ist noch nicht der Himmel, aber da ist ein Leben an der Seite Gottes auf dem Weg dahin. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Die Erlösung, Gott macht seine Erlösung nicht wie ein Schachspieler mit seinen Figuren, der da ein bisschen hin und her zieht und dann hat er plötzlich den König aus der Gefahr befreit oder die Dame gerettet. Nein, Gott schafft die Erlösung, indem er uns anruft und unsere Mitwirkung möchte. Er will eine persönliche Beziehung, deswegen ruft er uns bei unserem Namen und sagt, du, ich habe dich erlöst, ich habe dich gerufen, du bist mein, du sollst mir gehören. So hat uns Gott nicht nur erschaffen und erwählt, sondern eben auch gerufen, in der Taufe angenommen und uns zugesagt, dass er für uns da ist. Und er erwartet unsere Antwort, die wir in der Konfirmation schon mal gegeben haben, aber die eigentlich immer wieder neu gegeben werden will, jeden Tag neu, als neue Entscheidung. Ja, Herr, ich will mit dir durch diesen Tag nehmen, will deine Erlösung annehmen, lege alle meine Angst, meine Sorgen, meine Schuld vor dich ab und nehme deine Erlösung an. Das bedeutet Glauben. Und diese Beziehung, die Gott uns anbietet, die geht länger als das Leben, nämlich in die Ewigkeit. Weil er uns erlöst hat vom Tod und deswegen haben wir tatsächlich keinen Grund zur Furcht. Wir haben keinen Grund, den Gedanken an den Tod zu verdrängen. Wir haben keinen Grund, uns Sorgen zu machen oder verzweifelt zu sein. Im Gegenteil, wir können vertrauen und wir können sogar schon in Vorfreude auf den Tod leben. Nicht, dass wir uns alle danach sehnen müssten oder sagen, ich will es schnell hinter mir haben mit diesem Leben, aber wir dürfen daran denken, dass es zu Ende geht und wissen, dann wartet etwas noch viel Besseres auf mich, als das, was ich hier erlebe. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Selig sind, die Gottes Wort hören und ihm vertrauen.